für der Predigtstraße möchte ich ganz herzliche Grüße aus der Gemeinde in Gießen überbringen. Unsere Gemeinde lässt eure Gemeinde sehr herzlich grüßen.
Danke.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im Buch Esther, wie der Klaus eben schon gesagt hat. Und zwar in Kapitel 9, Vers 16 bis Kapitel 10, Vers 3. Kapitel 9, Vers 16 bis Kapitel 10, Vers 3. Und da die meisten von euch nicht im Kindergottesdienst waren und vielleicht die Geschichte des Buchs Esther nicht so ganz auf dem Schirm haben, dachte ich, dass ich, bevor ich diesen Abschnitt lese, es ist nämlich der Schluss des Buches, dass ich kurz eine Zusammenfassung des Buches gebe, dass wir alle ungefähr wissen, worum es geht und dann auch besser den Abschnitt verstehen, den wir dann lesen werden. Und zwar war es so, dass vor ziemlich genau 2500 Jahren das Persische Reich den gesamten östlichen Mittelmeerraum und den mittleren Osten beherrschte. Und König des Persischen Reiches war zur damaligen Zeit Xerxes, der im Buch Esther Ahasveros genannt wird. Und die Juden, das Volk Gottes, die lebten damals im gesamten Persischen Reich verstreut. Jahre zuvor waren sie aus Israel verschleppt worden, weil sie ungehorsam waren. Und ein persischer König hatte dann den Juden erlaubt, wieder zurück nach Jerusalem zu kehren, was einige gemacht hatten, aber viele lebten einfach weiterhin im Exil. Und zu diesen Menschen im Exil gehörte das Waisenmädchen Esther, die zusammen mit ihrem Cousin Mordechai lebte. Er war deutlich älter als sie und hatte ihre Vaterschaft, ihre Vormundschaft übernommen, nachdem ihre Eltern gestorben waren. Und sie lebten beide zusammen in Susa, das war eine der Hauptstädte des Persischen Reiches. Ahasveros, der König, hat eines Tages ein großes Fest gegeben und auf diesem Fest stritt er sich mit seiner Frau und feuerte sie daraufhin. Und dann hat er ein ausführliches Casting veranstaltet, nachdem er festgestellt hat, so ganz ohne Frau ist das auch nichts. Und seine Wahl dieses Castings fiel ausgerechnet auf die Jüdin Esther. Was gleichzeitig mit der Ernennung von Esther zur neuen Frau des Königs, also zur neuen Königin, fiel die Ernennung von Haman, einem hohen Beamten, zum zweiten Mal im Reich. Haman allerdings hasste die Juden von ganzem Herzen und erließ ein Gesetz, sobald er das konnte, was die Vernichtung aller Juden im Persischen Reich vorsah. Und dabei hat er gelost und das Datum, was dabei rauskam für den Tag der Vernichtung, das war der 13. Tag des Monats Adar. Es blieb also den Juden damals noch ein knappes Jahr, um der vollständigen Vernichtung zu entgehen. Und an diesem Tag, der dann ausgelost wurde, da sollte es dann so sein, dass jeder Perser einen Juden einfach umbringen durfte und wenn er ihn umgebracht hatte, durfte er dann den ganzen Besitz dieses Juden behalten. Aber in all diesem Chaos war Esther jetzt Königin geworden und sie war nicht zufällig Königin geworden. Gott hatte sie an diesen Ort gestellt, um für ihr Volk, die Juden, einzutreten. Und das, obwohl Esther alles andere als ein gottesfürchtiges Leben führte. Sie lebte am Hof völlig angepasst an die persische Kultur. Sie sagte niemandem, dass sie Jüdin war, nicht mal ihrem Ehemann. Und als dann die schlimme Nachricht von der geplanten Vernichtung aller Juden ihr zu Ohren kam, da zierte sie sich erst, war erst zurückhaltend. Aber irgendwann hat sie sich dann überreden lassen und hat vor ihrem Ehemann, vor König Ahasveros, für ihr Volk vorgesprochen. Die Frage war nur, wie würde der König reagieren, denn eigentlich war es per Todesstrafe verboten, zum König zu kommen und ihn etwas zu bitten. Aber der König reagierte sehr wohlwollend, er hörte sich Esthers Anliegen an und schließlich entschied er sich dafür, dass er Esther Recht geben würde. Er setzte Haman als obersten Beamten ab und ließ ihn sogar töten. Als dann dieser Tag kam, an dem jeder Perser die Juden töten durfte, der 13. Tag des Monats Adar, da durften sich dann die Juden verteidigen. Das sah dann ein zweites Gesetz vor und es kam zu einer großen Schlacht und diese Schlacht endete mit einem riesengroßen Sieg für die Juden. Und so hatte Gott, das erzählt uns dieses Buch, Königin Esther benutzt, um sein Volk zu bewahren vor dem Untergang. Und heute in der Predigt wollen wir uns den Abschnitt anhören, der direkt daran anschließt, dass die Juden einen großen Sieg gefeiert haben, nämlich wie sie diesen Sieg gefeiert haben. Und ich lese uns dazu Esther, Kapitel 9, Vers 16 bis Kapitel 10, Vers 3. Auch die übrigen Juden, die in den Provinzen des Königs waren, versammelten sich und standen für ihr Leben ein und verschafften sich Ruhe vor ihren Feinden. Und sie erschlugen von ihren Feinden 75.000, aber an ihre Güter legten sie die Hand nicht. Das geschah am 13. Tag des Monats Adar und sie ruhten am 14. Tag desselben Monats und machten ihn zu einem Tag des Gastmahls und der Freude. Aber die Juden in Susa versammelten sich am 13. und 14. Tag dieses Monats und ruhten am 15. Tag. Und sie machten diesen Tag zu einem Tag des Gastmahls und der Freude. Darum machten die Juden auf dem Land, die in den offenen Städten wohnen, den 14. Tag des Monats Adar zu einem Tag der Freude, des Gastmahls und zum Festtag und sendten einander Geschenke. Und Mordechai schrieb diese Begebenheiten auf und er sandte Briefe an alle Juden, die in allen Provinzen des Königs Ahasveros wohnten, in der Nähe und in der Ferne, worin er sie verpflichtete, dass sie den 14. und 15. Tag des Monats Adar Jahr für Jahr feiern sollten, als die Tage, an denen die Juden vor ihren Feinden zur Ruhe gekommen waren, und als den Monat, in welchem ihr Kummer in Freude und ihre Trauer in einen Festtag verwandelt worden war, dass sie diese feiern sollten als Tage des Gastmahls und der Freude, an denen sie einander Geschenke machen und die Armen beschenken sollten. Und die Juden machten sich das, was sie zu tun angefangen hatten und was ihnen Mordechai vorgeschrieben hatte, zur Gewohnheit. Denn Haman, der Sohn Hammedatas, der Agagiter, der Feind aller Juden, hatte den Plan gefasst, die Juden umzubringen und hatte das Pur, das ist das Los, werfen lassen, um sie zu vernichten und umzubringen. Und als es vor den König kam, befahl dieser durch einen Brief, dass Hamans böser Anschlag, den er gegen die Juden erdacht hatte, auf seinen eigenen Kopf zurückkam, sodass man ihn und seine Söhne an das Holz hängte. Darum werden diese Tage Purim genannt, nach dem Wort Pur. Deshalb, wegen alles dessen, was in dem Schriftstück stand und was sie selbst gesehen und erfahren hatten, setzten die Juden dies fest und nahmen es als Brauch an für sich und ihre Nachkommen und alle, die sich ihnen anschließen würden, dass sie nicht davon abgehen wollten, jährlich diese zwei Tage zu feiern, wie sie vorgeschrieben und bestimmt worden waren. Und so sollen diese Tage im Gedächtnis bleiben und gefeiert werden, von Geschlecht zu Geschlecht, in allen Sippen, in allen Provinzen und Städten, sodass diese Purim-Tage nie verschwinden sollen unter den Juden und ihr Andenken bei ihren Nachkommen nicht aufhören soll. Und die Königin Esther, die Tochter Abichails und Mordechai der Jude, schrieb mit allem Nachdruck, um diesen zweiten Brief betreffend die Purim zu bestätigen. Und er sandte Briefe an alle Juden in den 127 Provinzen des Königreiches von Ahasveros. Worte des Friedens und der Wahrheit. Um diese Purim-Tage zu ihren bestimmten Zeiten festzusetzen, wie Mordechai der Jude und die Königin Esther ihnen verordnet und wie sie sie auch für sich selbst und für ihre Nachkommen festgesetzt hatten. Nämlich die Angelegenheiten der Fasten und ihrer Weglage. Und der Befehl Esthers bestätigte diese Purim-Pflichten und er wurde in einem Buch aufgezeichnet. Und der König Ahasveros legte dem Festland und den Inseln des Meeres einen Tribut auf. Aber alle Werke seiner Gewalt und seiner Macht und die Beschreibung der Größe Mordechais, zu der ihn der König erhob, ist das nicht aufgezeichnet in der Chronik der Könige von Medien und Persien? Denn der Jude Mordechai war der Nächste nach dem König Ahasveros und groß unter den Juden und beliebt bei der Menge seiner Brüder, weil er das Beste seines Volkes suchte und zum Wohl seines ganzen Geschlechts redete. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, Ruhe. Ruhe ist etwas, danach sehnen wir uns im Grunde alle. Ich habe letztens im Jugendkreis in meiner Gemeinde über Ruhe gesprochen und ich dachte, als ich mir das bei der Vorbereitung so überlegte, ist es so angebracht, zu jungen Leuten über Ruhe zu sprechen? Vielleicht wissen die gar nichts damit anzufangen. Ruhe ist vielleicht doch eher was für ältere Leute. Aber an der Reaktion, als ich dann meine Andacht im Jugendkreis gehalten habe, habe ich gemerkt, auch junge Menschen sehnen sich nach Ruhe. Und als ich dann über mich selbst nachgedacht habe, habe ich gedacht, ja, auch ich sehne mich nach Ruhe. Was ist Ruhe eigentlich in der Bibel? Es ist nicht so sehr der Zustand, wo keine Geräusche zu hören sind. Sondern Ruhe herrscht dann, wenn ich einfach beruhigt durch den Tag gehe, weil es keine Probleme gibt. Keine Probleme, die in meinem Kopf herumspuken, weil es kein Leid gibt, was mir gerade das Leben schwer macht und weil es keine Sorgen gibt, die mir die Stirn zerfurchten. Ruhe ist ein Zustand von entspannter Freude. Ruhe bedeutet in der Bibel nicht einmal, dass ich nichts tue, also dass ich einfach nur da sitze und einfach nichts tue. Das ist noch nicht mal so sehr Ruhe, sondern dass ich das, was ich tue, entspannt tun kann. Ohne Stress und ohne unangenehme Gedanken und Hindernisse. Und danach sehen wir uns doch alle, oder? Die Weihnachtszeit ist dabei die Unruhezeit im Jahr schlechthin. Man hat Veranstaltungen, Weihnachtsfeiern, man muss Geschenke kaufen und nebenbei, da gehen die Verpflichtungen des Alltags auch noch weiter. Stress statt Ruhe. Aber man braucht nicht nur in die Weihnachtszeit zu gucken, auch unser Alltag gibt uns im Grunde oft keine Ruhe. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich setze mich immer sonntags abends kurz hin und mache mir eine Liste von allen Aufgaben, die ich in der nächsten Woche zu tun habe. Und dann habe ich mir über Monate immer gedacht, wenn ich diese Liste gemacht habe, oh Mann, diese Liste ist aber schon wieder lang geworden. Aber ein Glück gibt es ja die übernächste Woche und da habe ich dann endlich mal weniger zu tun. Und dann kam die nächste Woche, wieder Sonntag, ich habe mich hingesetzt und die Liste war wieder genauso lang wie in der Woche vorher. Und so geht das mittlerweile und mittlerweile gehe ich gar nicht mehr davon aus, dass es irgendwann mal eine Woche gibt, wo das alles weniger wird. Und wieder sehne ich mich nach Ruhe. Und das gilt nicht nur für unser Leben als Menschen, das gilt für die ganze Welt. Die ganze Welt sehnt sich nach Ruhe. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 22, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Wir müssen nur die Nachrichten anschalten, um zu sehen, es sind nicht nur wir, die sich nach Ruhe sehen, sondern die ganze Welt ist es. Nachrichten sind doch im Grunde nichts anderes als Informationskanäle, die uns berichten, wo überall auf der Welt gerade keine Ruhe herrscht. Und weil in vielen Gegenden der Welt keine Ruhe herrscht, kommen Flüchtlinge nach Deutschland, um hier Ruhe zu finden. Und die Ironie der Geschichte ist, viele Deutsche sind dagegen, dass sie herkommen, weil sie ihre Ruhe haben wollen. Wo wir auch hinschauen, auf unser eigenes Leben oder in die Welt nach draußen, es herrscht eine unglaublich große Sehnsucht nach Ruhe. Und heute werden wir das Volk Israel dabei beobachten in unserem Abschnitt, wie sie die Ruhe feiern, die sie gefunden haben. Aber wir werden dabei auch sehen, dass die wahre Ruhe noch vor uns liegt. Weil es die perfekte Ruhe auf dieser Welt nicht gibt. Das Thema für heute ist, wo wahre Ruhe zu finden ist. Und ich habe drei Punkte. Erstens, die Ruhe feiern. Zweitens, die Ruhe inmitten von Unruhe. Und drittens, die wahre Ruhe kommt erst noch. Also wo wahre Ruhe zu finden ist, ist das Thema. Und dann erstens die Ruhe feiern, zweitens die Ruhe inmitten von Unruhe und drittens die wahre Ruhe kommt erst noch. Mit den Kämpfen der Juden ist alles vorbei. Sie haben gewonnen, jetzt wird gefeiert. Darum geht es in unserem Abschnitt. Interessanterweise wird nicht der Sieg gefeiert, sondern die Ruhe und der Frieden nach dem Sieg. Denn die Kämpfe gegen die Perser, die fanden statt am 13. und 14. Tag des Monats Adar. Gefeiert wurde aber jeweils einen Tag danach, also am 14. bzw. 15. Tag des Monats. Natürlich ist der Unterschied zwischen einer Siegesfeier und einer Ruhesfeier nicht so besonders groß, aber es gibt doch einen Unterschied. Denn es ging bei dieser Feier nicht darum, dem persischen Reich einfach zu zeigen, wir sind die Stärksten. Dann hätte man am Tag des großen Sieges gefeiert. Es ging stattdessen darum zu feiern, dass man nach diesem Kampf jetzt endlich Ruhe hat. Und deswegen haben die Juden auch keinen Triumphzug durch die persische Hauptstadt gemacht und die ganzen Leichen hinter sich hergezogen und gesagt, guckt mal, was wir alles geschafft haben. Sondern sie haben einfach für sich als Volk Gottes die Ruhe gefeiert. Das macht unser Abschnitt klar. Wenn ihr eure Bibeln aufschlagt, könnt ihr mal mit reingucken. Allein viermal in unserem Abschnitt taucht das Wort Ruhe bzw. Ruhen auf. Einmal in Vers 16, dann in Vers 17, dann in Vers 18 und nochmal in Vers 22. Immer das gleiche Wort, Ruhe bzw. Ruhen. Und diese Ruhe feierten die Juden auf eine Weise, wie wir heute auch noch feiern. Mit viel gutem Essen, mit viel gutem Trinken, mit Geschenken, von denen auch die Armen etwas abbekommen sollten. Beim ersten Mal, als die Juden das Purimfest feierten, direkt nach dem Sieg, da war es eher eine spontane Feier. Wir lesen das in Vers 18. Aber die Juden in Susa versammelten sich am 13. und 14. Tag dieses Monats und sie ruhten am 15. Tag. Und sie machten diesen Tag zu einem Tag des Gastmahls und der Freude. Aber diese Feier blieb keine einmalige Aktion. Mordechai sorgte dafür, dass das Fest zu einem festen Termin im jüdischen Kalender wurde. Das lesen wir dann ab Vers 20. Und Mordechai schrieb diese Begebenheiten auf und er sandte Briefe an alle Juden, die in allen Provinzen des Königs Ahasveros wohnten, in der Nähe und in der Ferne, worin er sie verpflichtete, dass sie den 14. und 15. Tag des Monats Adar Jahr für Jahr feiern sollten. Als die Tage, an denen die Juden vor ihren Feinden zur Ruhe gekommen waren und als den Monat, in welchem ihr Kummer in Freude und ihre Trauer in einen Festtag verwandelt worden war, dass sie diese feiern sollten als Tage des Gastmahls und der Freude, an denen sie einander Geschenke machen und die Armen beschenken sollten. Die Juden sollten die Rettung, die sie erlebt haben, nicht vergessen und dauerhaft daran denken. Später in den Versen 29 bis 32 lesen wir, dass Esther und Mordechai kurz darauf noch einmal Briefe an alle Juden im Reich verschickt haben, um ihnen noch einmal zu sagen, wie sie dieses Fest feiern sollen. Und man könnte jetzt fragen, warum haben sie zweimal Briefe geschickt? Es wirkt irgendwie sperrig, wenn man dieses Kapitel liest, schicken Esther und Mordechai die ganze Zeit Briefe. Wahrscheinlich war der Grund, dass noch nicht alles geklärt war, wie das Fest gefeiert werden sollte. Zum Beispiel dauerte der Kampf in manchen Städten nur einen Tag, nämlich den 13. Tag des Monats Adar. Und diese Städte feierten schon am 14. Adar dann Purim. Andere Städte mussten zwei Tage lang kämpfen, den 13. und den 14. Tag, und die feierten dann erst am 15. Tag das Fest. Und deswegen feiern die Juden übrigens bis heute das Purimfest an zwei verschiedenen Tagen, am 14. und am 15., je nachdem, ob man auf dem Land lebt oder in einer Stadt. Zweimal wurden also Briefe versandt aus einem Grund. Und den lesen wir in Vers 28. Und so sollen diese Tage im Gedächtnis bleiben und gefeiert werden, von Geschlecht zu Geschlecht, in allen Sippen, in allen Provinzen und Städten, sodass diese Purim-Tage nie verschwinden sollen unter den Juden und ihr Andenken bei ihren Nachkommen nicht aufhören soll. Es sollte also jedes Jahr wieder gefeiert werden. Aber warum ist es so wichtig, dass man dieses Fest wirklich jedes Jahr feiert? Antwort: Weil Erinnerung an Gottes Handeln für Gottes Kinder etwas sehr Wichtiges ist. Erinnerung ist für Gottes Kinder sehr, sehr wichtig. Auch heute sollen wir uns an das erinnern, was Gott getan hat. Zum Beispiel im Abendmahl erinnern wir uns daran, dass Jesus für uns gestorben ist. Wir sagen immer, dieses tut zu meinem Gedächtnis oder zu meiner Erinnerung. Und jeden Sonntag erinnern wir uns daran, dass Jesus am ersten Tag der Woche auferstanden ist. Warum ist jetzt Erinnerung so wichtig? Warum machen wir das und warum sollten die Juden das damals tun? Ich glaube, die Antwort ist, weil wir die Vergangenheit kennen, aber die Zukunft nicht. Über die Zukunft wissen wir nur sehr wenig. Wir wissen, dass alles, was heute noch passieren wird oder in der kommenden Woche passieren wird, uns zum Besten dienen wird. Wir wissen auch, dass irgendwann alles gut werden wird. Aber was in einer Stunde konkret sein wird, wie wir uns fühlen werden, wer was gesagt haben wird, das wissen wir alles nicht. Aber wir kennen die Vergangenheit. Und wenn wir uns Gottes Handeln in der Vergangenheit angucken und uns daran erinnern, was er getan hat, dann sehen wir daran, dass er es gut meint mit uns, auch in der Zukunft. Wir haben ein Sprichwort im Deutschen, das heißt, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Das ist sozusagen das Negative. Wir schließen aus dem Verhalten eines Menschen in der Vergangenheit, was er in der Zukunft tun wird. Und weil er sich fehlverhalten hat, gehen wir davon aus, er wird es wahrscheinlich oder vielleicht auch in der Zukunft tun. Und bei Gott ist es genau andersrum. Warum sollte Jesus in der Vergangenheit für uns sterben und wieder auferstehen, wenn er uns in Zukunft links liegen lassen möchte? Das würde überhaupt keinen Sinn ergeben. Und wenn wir uns dann daran erinnern, was Jesus für uns in der Vergangenheit getan hat, dann finden wir Motivation und Ermutigung für die Zukunft. Und deswegen ist Erinnerung für Gottes Kinder damals und heute so wichtig. Und diesem Erinnerungsfest, das die Juden damals feierte, wurde der Name Purim gegeben. Das Wort Pur bedeutet in der Sprache der Perser Los. Der Name des Festes ist also eine Anspielung auf das Los, das Haman geworfen hatte, um herauszubekommen, welcher Tag der beste sein würde, um das Volk Gottes zu vernichten. Und diesen ausgelosten Tag hatte Gott zu einem Tag gemacht, an dem das Volk einen großen Sieg errang. Gott hatte gewirkt, Gott hatte gerettet, Gott hatte bewahrt. Aber wollte Gott eigentlich überhaupt, dass das Purimfest gefeiert wird? Für die Juden damals gab es den Sabbat jede Woche. Und den hatte Gott als Feiertag eingesetzt. Das lesen wir in den 10 Geboten. Und dann gab es noch weitere Feste, die Gott dem Volk vorgeschrieben hatte. Zum Beispiel das Passafest oder das Laubhüttenfest. Es waren alles Feste, die Gott dem Volk befohlen hatte. Purim wurde nicht von Gott befohlen. Purim wurde ausdrücklich von Mordechai und Esther angeordnet. Wir lesen das sowohl in Vers 20 als auch in Vers 29. Und das heißt, es ist nicht verbindlich für alle Juden von Gott angeordnet worden, aber Gott schien auch nicht dagegen zu haben, dass es gefeiert wurde. Schließlich hat er das Buch, nämlich das Buch Esther, was uns erklärt, warum Purim gefeiert wird, mit in seiner Bibel aufgenommen und inspiriert. In dieser Hinsicht ähnelt das Purimfest übrigens dem Fest, das wir in wenigen Tagen feiern, nämlich Weihnachten. Auch Weihnachten ist kein Fest, wo Gott gesagt hat, dass wir es feiern sollen. Für uns Christen gibt es im Prinzip nur noch einen festgesetzten Festtag, und das ist der Sonntag. Alle anderen Feste des Alten Bundes wurden in Jesus erfüllt und sind damit für uns abgeschafft. Und es gibt auch keine neuen verpflichtenden Feiertage im Neuen Bund. Aber ähnlich wie am Purimfest erinnern wir uns als Christen an Weihnachten gerne daran, dass Gott in unser Elend eingegriffen hat und es zum Guten geändert hat. Damals bei Esther dadurch, dass er Hamans Plan vereitelt hat. Und wir erinnern uns daran, dass er in Bethlehem selbst in unser Elend gekommen ist, um uns aus unserem Elend herauszuholen. Wir feiern, dass Gott ein so wunderbarer Gott ist. Oder? Tun wir das wirklich? Wie ein roter Faden zieht sich eine Sache durch das Buch Esther. Nämlich die Sache, dass Gott mit keinem Wort erwähnt wird. Und das ändert sich auch in den letzten Versen des Buches nicht. Man feiert die gewonnene Ruhe. Man feiert mit den besten Speisen und Getränken. Man feiert, aber irgendwie vergisst man das Wichtigste. In den Versen 24 und 25 lesen wir einen kurzen Rückblick auf die Geschichte von Esther. Aber wer erscheint in dieser Beschreibung als der Held des Buches? Als der Retter? Achtet mal darauf, wenn ich euch die Verse vorlese. Vers 24. Denn Haman, der Sohn Hammedatas, der Agagiter, der Feind aller Juden, hatte den Plan gefasst, die Juden umzubringen. Und hatte das Pur, das ist das Loswerfen lassen, um sie zu vernichten und umzubringen. Und als es vor den König kam, befahl dieser durch einen Brief, dass Hamans böser Anschlag, den er gegen die Juden erdacht hatte, auf seinen eigenen Kopf zurückkam, sodass man ihn und seine Söhne an das Holz hängte. Der Held dieser Beschreibung ist König Ahasveros. Ja genau, der ich-zentrierte, leicht größenwahnsinnige König, der Ahasveros, der bekommt jetzt die Ehre. Das ist der Ahasveros, der die Juden überhaupt erst in die Situation gebracht hatte, indem er leichtfertig das Gesetz zu ihrer Vernichtung unterschrieben hatte. Und Gott, der wahre König, der wahre Retter, der wird mit keinem Wort erwähnt. Die Juden zur Zeit von Esther und Mordechai, das waren keine Atheisten. Irgendwie haben sie schon an Gott geglaubt. Aber sie hatten ihn praktisch. Sie hatten ihn in ihrem Alltag aus vielen Bereichen des Lebens verbannt. Sie bekannten seinen Namen und lebten und feierten oft so, als würde es ihn nicht geben. Und wenn wir in den nächsten Wochen Weihnachten feiern, dann besteht dieselbe Gefahr. Natürlich wollen die meisten von uns mit dem sinnentleerten Weihnachten, wo es nur um Familie und Geschenke geht, nichts zu tun haben. Jesus soll schon irgendwo vorkommen, das ist schon wichtig. Aber die Frage ist, ist er wirklich das Zentrum, woran wir an Weihnachten denken? Oder freuen wir uns mehr an seinen Gaben, die er uns schenkt, als an ihm selbst? Gott hatte damals seinem Volk Ruhe verschafft, auch wenn das Volk ihn oft sehr wenig oder sogar gar nicht beachtete. Aber diese Ruhe hatte einen Schönheitsfehler. Dicht auf die Feier und die gute Stimmung folgt der Stimmungskiller. Mein zweiter Punkt, die Ruhe inmitten von Unruhe. In Kapitel 10 lesen wir den ersten Vers und der erste Vers passt irgendwie nicht so richtig in die Geschichte vom Feiern rein. Da lesen wir nämlich, und der König Ahasverus legte dem Festland und den Inseln des Meeres einen Tribut auf. Wir können auch etwas freier übersetzen. Der König Ahasverus erhöhte in seinem ganzen Riesenreich die Steuer. Wenn man diesen Abschnitt aufmerksam liest, dann stolpert man über diesen Vers. Im Grunde eignet sich das Buch Esther nämlich perfekt als Hollywood-Drehbuch. Es hat alles. Es hat einen König und eine Königin, es hat eine dramatische Liebesgeschichte, einen so richtig bösen Bösewicht, einen Gegner für den Bösewicht, ein Gemetzel, bei dem richtig viel Blut fließt und am Ende siegt das Gute über das Böse und dann Ende gut, alles gut. Alles in diesem Buch folgt diesem Muster. Am Anfang war es schlecht, am Ende ist es gut. Am Anfang läuft Mordechai in Sack und Asche durch Susa und trauert. Am Ende läuft er mit prächtigen Königskleidern durch dieselbe Stadt und freut sich. Am Anfang trauerten alle Juden, am Ende freuen sie sich und feiern. Am Anfang ist der böse Haman oberster Beamter des Reiches, am Ende Mordechai. Oder wie es in unserem Abschnitt in Vers 22 von Kapitel 9 heißt, am Anfang herrschte Kummer, jetzt herrscht Freude, am Anfang herrscht Trauer, jetzt ein Festtag. Und ich könnte die Liste lange fortsetzen mit Dingen, die erst schlecht waren und dann gut wurden. Alles im Buch Esther folgt diesem Muster. Alles bis auf eine Sache. Am Anfang des Buches erleichterte Ahasverus die Steuern. Wir lesen das in Kapitel 2, Vers 18. Dort heißt es, und er, also König Ahasverus, gewährte in den Provinzen eine Steuererleichterung und teilte eine Kornspende aus mit königlicher Freigiebigkeit. Und jetzt am Ende lesen wir, dass er die Steuern erhöht. Kapitel 10, Vers 1. Und der König Ahasverus legte dem Festland und den Inseln des Meeres einen Tribut auf. Stellt euch mal vor, ich wäre ein Produzent in Hollywood und ich würde jemandem den Auftrag geben, ein Drehbuch zu schreiben. Ich würde sagen, es sollen die und die Personen aus dem Buch Esther vorkommen und da und darum soll es so ungefähr gehen. Mach du mal eine gute Geschichte daraus. Ein paar Wochen später würde ich dann von dem Autor das Buch Esther zurückbekommen. Ich würde es lesen und ich wäre vermutlich begeistert. So viel Action und Spannung und diese Feier am Schluss. Und dann käme ich zu Kapitel 10, Vers 1. Und ich würde vermutlich die Hände beim Kopf zusammenschlagen und sagen, was fällt dir denn ein? Ja, erst Happy End und dann ganz zum Schluss eine Steuererhöhung. Das können wir nicht so lassen. Komm, wir schreiben das um, wir machen draus. Am Ende kehrte König Ahasverus zum Gott Israels um und befahl in seinem ganzen Königreich, dass niemand außer der Gott Esthers und Mordechais angebetet werden darf. So würde ich das dann umschreiben, wenn ich mir das Ende von Esther hätte wünschen dürfen. Wisst ihr, was das Schöne an der Bibel ist? Sie beschreibt die Wirklichkeit nicht so, wie wir sie gerne hätten, sondern so, wie sie wirklich ist. Und die Wirklichkeit sieht oft so aus, dass wir zwar schöne Dinge erleben und diese schönen Dinge auch genießen, aber dass die Ernüchterung schnell folgt. Heute noch gefeiert, morgen flattert die Steuererhöhung ins Haus. Wie gesagt, die Bibel ist kein Hollywood-Drehbuch. Ahasverus bekehrte sich nicht, ganz im Gegenteil, er ist am Ende immer noch derselbe geldfixierte, ich-zentrierte, machthungrige, unberechenbare Gewaltherrscher, der am Anfang des Buches auch schon war. Aber das hinderte Gott nicht daran, durch ihn zu wirken. Vielleicht glauben wir als Christen manchmal, Gott wirke in einem Land nur dann, wenn die Politiker auch Christen sind. Aber das stimmt nicht. Gott wirkt immer. Und er kann auch die größenwahnsinnigsten, geldfixiertesten, gottlosesten Gewaltherrscher dazu benutzen, seine Gemeinde zu bauen, wenn er das möchte. Genau das zeigt uns Ahasveros, der am Ende nicht besser ist als am Anfang, aber den Gott auf faszinierende Weise gebraucht hat, um seinen Rettungsplan zu verwirklichen. Es gibt Dinge, die haben sich in den letzten 2500 Jahren, seit das Buch Esther geschrieben wurde, nicht verändert. Nach dem Feiern folgt oft die Ernüchterung. Und oft ist es ja so, dass wir selbst die Feiern unseres Lebens nur so halb genießen können, weil uns nebenbei dieses oder jenes Problem im Kopf herumspukt. Vielleicht kann man das alles in der Weihnachtszeit für ein paar Tage ausblenden oder verdrängen, aber spätestens am 2. Januar schlägt die Unruhe wieder voll zu. Warum ist das so? Es ist so, weil wir noch nicht wirklich Ruhe haben. Die Juden lebten damals, wie auch wir heute, in einer Zeit, wo die Ruhe, die Gott schenkt, und die Unruhe, die in dieser Welt herrscht, nebeneinander existieren. Bei den Juden damals war es die Feier für die Rettung und die Steuererhöhung. Und das soll uns auf der einen Seite nicht vom Feiern abhalten. Aber es macht uns auch eine Sache deutlich. Mit der Errettung bei Purim ist die wahre Ruhe noch nicht gefunden. Und auch wir heute sind noch nicht in der wahren Ruhe angekommen. Und deswegen sollten wir vor allem Menschen werden, die auf die wahre Ruhe warten. Und das bringt mich zum dritten und letzten Punkt. Die wahre Ruhe kommt erst noch. Mordechai war ein großer Mann. Und mit der Beschreibung seiner Größe endet das Buch Esther. Kapitel 10, Vers 3. Denn der Jude Mordechai war der Nächste nach dem König Ahasveros und groß unter den Juden und beliebt bei der Menge seiner Brüder, weil er das Beste seines Volkes suchte und zum Wohl seines ganzen Geschlechts redete. Er redete zum Wohl seines ganzen Geschlechts, heißt es hier. Und für Wohl steht hier im Hebräischen ein Wort, das ihr alle kennt, nämlich das Wort Shalom. Eigentlich bedeutet es Frieden. Und Frieden in der Bibel meint etwas ganz Ähnliches wie Ruhe. Mordechai und Esther hatten dem Volk Ruhe und Frieden geschenkt. Und damit waren sie Vorbilder auf Jesus Christus. Aber sie sind eben nicht Jesus Christus. Die Ruhe, die sie geschaffen haben, die war nur für eine bestimmte Zeit und eine bestimmte Region. Und außerdem war es eine Ruhe inmitten von Unruhe. Die wahre Ruhe finden wir bei Jesus. Aber wie hat Jesus den Menschen die wahre Ruhe gebracht? Gut 200 Jahre bevor Esther und Mordechai lebten, schrieb der Prophet Jesaja Folgendes. In Jesaja 57, Vers 19 lesen wir: Gott spricht: Friede, Friede den Fernen und den Nahen, spricht der Herr. Ja, ich will sie heilen. Und vermutlich spielt der Autor des Buches Esther darauf an, auf diesen Vers an, wenn er Kapitel 9, Vers 20 schreibt. Und Mordechai schrieb diese Begebenheiten auf und er sandte Briefe an alle Juden, die in allen Provinzen des Königs Ahasveros wohnten, in der Nähe und in der Ferne. Aber damals gab es eben nur die Ruhe und den Frieden für die nahen und fernen Juden im Persischen Reich. Erst Jesus erfüllte die Prophezeiung Jesajas vollständig, indem er Ruhe und Frieden schaffte für Menschen aus allen Völkern der Welt. Damals hat er auch die Grundlage dafür gelegt, dass du wahre Ruhe finden kannst, wenn du zu ihm kommst. Paulus schreibt in Epheser 3, Vers 17 und er nimmt Bezug auf Jesaja 57. Und Jesus kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen, also uns Nichtjuden, und den Nahen, also den Juden. Der Frieden, den Jesus brachte, war also wesentlich umfassender als der Friede, den damals Esther und Mordechai dem Volk gebracht hatten. Er galt für die ganze Welt und er galt für immer. Und so sagte Jesus dann von sich selbst: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Aber wenn Jesus schon gekommen ist und er uns auch schon Ruhe gegeben hat, warum erleben wir dann so wenig von dieser Ruhe? Wir haben ja anfangs festgestellt, dass unser Leben wenig Ruhe und umso mehr Unruhe hat. Und das, obwohl wir Christen doch zu Jesus gehören. Jesus hat für uns eine Ruhe inmitten von Unruhe geschaffen. Und bis er wiederkommt, werden wir diese Unruhe auch nicht loswerden. Das haben wir mit Gottes Volk zu allen Zeiten gemeinsam. Wir haben eben in der ersten Schriftlesung einen Abschnitt aus Hebräer 11 gelesen. Und in Hebräer 11 werden uns viele Gläubige des Alten Testaments dargestellt. Und immer wieder ist der Punkt, sie lebten auf dieser Erde, sie lebten für die wahre Ruhe, aber sie haben sie auf dieser Erde nicht gefunden. Sondern sie warteten auf die wahre Ruhe, die noch kommt. Und dann heißt es ganz am Schluss von Hebräer 11, und diese alle, die Gläubigen des Alten Testaments, obwohl sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat. Und dieses Bessere ist die wahre Ruhe. Und bis zur Vollendung, bis zu dem Tag, wenn Jesus wiederkommt, sollen wir Menschen sein und immer mehr werden, die in einer Welt voller Unruhe für die wahre Ruhe leben. Wir sollen Menschen werden, die in einer Welt voller Unruhe für die wahre Ruhe leben. So wie die Gläubigen des Alten Testaments, von denen wir in Hebräer 11 lesen. Der ehemalige Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll schrieb 1963 eine Kurzgeschichte mit dem Titel »Eine Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral«. Und in dieser Anekdote geht es um Folgendes. Ein reicher Tourist sieht im Urlaub einen ärmlichen Fischer in der Sonne dösen und will ihn zum Arbeiten animieren. Der Fischer ist der Meinung, dass es reicht, wenn er morgens kurz fischen geht, dann hat er genug für seinen Lebensunterhalt und danach kann er sich dann zur Ruhe setzen, an den Strand legen und einfach in der Sonne dösen. Der reiche Tourist fotografiert diesen dösenden Fischer immer wieder und will ihn dann davon überzeugen, doch mal wirtschaftlich zu denken. Er könnte ein reicher Mann werden, wenn er den ganzen Tag fischen würde. Er könnte sich dann irgendwann ein zweites Boot kaufen und er könnte expandieren und er könnte der Chef über viele Angestellte werden und so weiter. Der Fischer zeigt sich von dieser Erklärung wenig beeindruckt und fragt einfach, ja und was ist dann? Ich zitiere den Schluss dieser Anekdote. Dann, sagte der Fremde mit stiller Begeisterung, dann könnten Sie beruhigt hier im Hafen sitzen, in der Sonne dösen und auf das herrliche Meer blicken. Aber das tue ich ja jetzt schon, sagte der Fischer. Ich sitze beruhigt am Hafen und döse. Nur das Klicken ihres Fotoapparats hat mich dabei gestört. Tatsächlich zog der solcherlei gelehrte Tourist nachdenklich von dannen, denn früher hatte er auch einmal geglaubt, er arbeite, um eines Tages einmal nicht mehr arbeiten zu müssen. Und es blieb keine Spur von Mitleid mit dem ärmlich gekleideten Fischer in ihm zurück. Nur ein wenig Neid. Böll war sicherlich kein Christ, aber er zeigt in dieser Geschichte sehr treffend, wie absurd unser Streben hier im Westen nach Karriere ist, um dann die Ruhe genießen zu können oder das, was wir für Ruhe halten. Ja, wir haben uns ja im Westen die vierfache Ruhe selbst gebaut. Feierabend, Wochenende, Urlaub, Rente. Aber am Ende bleibt doch oft nicht mehr als Frust oder eben Neid zurück, wie wir in der Geschichte von Böll lesen. Wahre Ruhe werden wir so niemals finden. Und die Ironie dieses Lebens hier auf der Erde ist, am ruhigsten ist es dann, wenn wir da sind, wo wir nicht hinwollen, nämlich im Grab. Der Philosoph Plato brachte es mal so auf den Punkt, nur die Toten haben das Ende des Krieges gesehen. Wir könnten auch sagen, nur die Toten haben wirklich Ruhe. Und so schreiben wir ja auch auf unsere Grabsteine, Ruhe in Frieden. Wenn also in diesem Leben die Ruhe nicht zu finden ist, was heißt es dann für die wahre Ruhe zu leben? Für die wahre Ruhe zu leben, das klingt irgendwie schön, aber auch ziemlich unpraktisch. Was heißt es konkret? Und ich möchte mal zwei Bereiche nennen, wo wir das konkret anwenden können, was das heißt. Was es heißt, für die wahre Ruhe zu leben in einer Welt voller Unruhe. Das sind die Bereiche Sonntag und Alltag. Thema Sonntag. Der Sonntag ist für uns Christen der Sabbattag, von dem uns im vierten Gebot geboten wird, dass wir ihn halten sollen. Aber was hat es mit dem Tag auf sich? Gott hat ihn uns nicht geschenkt, um uns zu quälen, sondern weil er selbst am siebten Tag der Schöpfung geruht hat, sollen wir auch einen Tag der Woche ruhen. Nicht indem wir einfach nichts tun, sondern indem wir positiv ruhen und uns auf Gott ausrichten. Und indem wir uns auf unsere Geschwister im Glauben ausrichten, ihn gemeinsam anbeten und einfach mal die Unruhe um uns herum ausblenden. Der Sonntag ist uns nicht geschenkt als Einschränkung mit einer Liste von lauter Dingen, die wir nicht tun dürfen, sondern als Vorgeschmack auf die wahre Ruhe im Himmel. Und wenn für dich die Unruhe des Lebens auch zu viel ist, dann lass dich doch wenigstens für ein paar Stunden am Sonntag nicht von dieser Unruhe beherrschen, sondern komm hierher und lass dir von dem dienen, der dich jeden Tag der Woche, aber ganz besonders sonntags zu sich einlädt und sagt: Komm zu mir, der du von der Unruhe des Lebens geplagt wirst, ich will dir Ruhe geben. Und vielleicht fragst du jetzt: Und was mache ich, wenn nicht gerade Sonntag ist und ich inmitten der Unruhe meines Alltags stecke und da im Moment auch gar nicht rauskomme? Wenn der Heidelberger Katechismus über das vierte Gebot, also die Sonntagsheiligung, spricht, dann redet er interessanterweise nicht nur über Sonntag. Er fragt in Frage 103, was will Gott im vierten Gebot? Und dann kommt eine ganze Menge von Dingen, die man sonntags tun soll. Und am Ende heißt es dann: Zum anderen soll ich alle Tage meines Lebens meinen bösen Werken entsagen, und so kann ich den ewigen Sabbat, wir können auch sagen die wahre Ruhe, schon in diesem Leben beginnen. Wir sollen also den ewigen Sabbat, die wahre Ruhe, als Christen schon in diesem Leben anfangen. Und wie machen wir das? Ganz einfach, indem wir unsere Prioritäten hinterfragen. Es ist nicht falsch, sich auf Feierabend oder Urlaub oder Rente zu freuen. Aber wenn wir dafür leben, mit allem, was wir haben, dann läuft etwas falsch. Was hat Priorität, wenn wir darüber nachdenken, wofür wir unser Geld ausgeben oder wofür wir unsere Zeit investieren? Die kurzen Ruhephasen unseres Lebens? Oder die wahre Ruhe, die nach diesem Leben beginnt? Die Ruhe, die wir aber mit den Gläubigen des Alten Testaments schon in diesem Leben anfangen dürfen. Das beste Vorbild, was ich kenne, wie man ein Leben der Ruhe im Alltag der Unruhe leben kann, ist für mich Paulus. In meiner Gemeinde haben wir uns in den vergangenen Monaten den Philipperbrief angeguckt. Und als Paulus diesen Brief schrieb, war sein Problem nicht, dass der Kaiser gerade mal wieder die Steuern erhöht hatte. Das hat er alle Nase lang gemacht. Paulus saß im Gefängnis, als er diesen Brief schrieb, und er musste mit seiner baldigen Hinrichtung rechnen. Und ins Gefängnis gebracht hatte ihn der Ahasveros seiner Zeit, nämlich der mächtigste Mann der damaligen Welt. Der Ahasveros war er jähzornig, größenwahnsinnig und irre. Sein Name war Nero. Mehr Unruhe als Gefängnis geht wahrscheinlich nicht. Und was schreibt Paulus aus der Unruhe an die Gemeinde in Philippi? Ich bete mit Freuden alle Zeit für euch. Oder: Meine Brüder, ihr seid meine Freude und meine Krone. Wie kann man aus einem römischen Gefängnis, vielleicht mit schweren Eisenketten an den Händen und möglicherweise umgeben von Ratten und Müll und Dreck, so etwas schreiben? Ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man ist komplett irre. Oder man hat es gelernt, inmitten von Unruhe für die wahre Ruhe im Himmel zu leben. Die Unruhe ist da. Die müssen wir nicht wegdiskutieren. Sie ist wirklich. Sie tut auch weh. Wir Christen sind keine Menschen, die unrealistisch sind über die Härten des Lebens. Und auch Paulus ignoriert das nicht. Aber Paulus ist gleichzeitig so auf die wahre Ruhe ausgerichtet, dass er aus der Unruhe beruhigt schreiben kann, dass er sich freut. Aber Paulus freut sich nicht nur selbst. Er fordert dasselbe von uns. Philipper 4, Vers 4: Freut euch alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Wir dürfen uns freuen. Wir sollen uns freuen, gerade im Advent und an Weihnachten, auch wenn wir in einer Welt voller Unruhe leben und nur einen kleinen Vorgeschmack der wahren Ruhe erleben. Denn die wahre Ruhe wird kommen. Und dann werden alle Hamans und alle Ahasverosse und alle Neros und mit ihnen die Unruhen aus unserem Leben verschwunden sein. Johannes schreibt im letzten Buch der Bibel: Und wir Christen werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Auch wird uns die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird uns weiden und wird uns leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir die wahre Ruhe, oder wir könnten auch sagen, das bessere Purimfest feiern. Und nicht nur für 2 Tage wie die Juden damals. Auch nicht für 2 Wochen. Auch nicht für 2 Monate und auch nicht für 2 Jahre. Sondern für immer. Amen.